Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Heute mit Ute Meier am Mikrofon. Schönen guten Tag. Erste Erfolge gibt es beim Kampf gegen den Großbrand in Mecklenburg-Vorpommern. Ich spreche gleich mit dem zuständigen Landrat, der die Löscharbeiten mit insgesamt 2000 Helfern koordiniert. In einer der größten Parteispendenaffären Deutschlands ist heute ein Gerichtsurteil gesprochen worden. Es geht um Vorwürfe gegen den suspendierten Oberbürgermeister von Regensburg. Wir berichten gleich darüber. Und wir haben ein gelungenes Beispiel von Integration in der Sendung. Geflüchtete Frauen aus Syrien gründen im Ruhrgebiet einen Partyservice. Wir haben das Feuer das erste Mal im Griff, heißt es heute Vormittag aus Lübtheen in Mecklenburg-Vorpommern, wo seit Sonntag der größte Waldbrand in der Nachkriegsgeschichte des Bundeslandes wütet. Vier Ortschaften mussten zwischenzeitlich geräumt werden. 1200 Hektar Wald brannten auf einem ehemaligen Manövergebiet der Bundeswehr. Heute nun können erste Anwohner des Waldgebietes in ihre Häuser zurück. Ich hatte vor der Sendung Gelegenheit, über Handy mit Stefan Sternberg zu sprechen, dem Landrat des betroffenen Kreises Ludwigslust-Parchim. Er ist der Chef des Einsatzstabes und koordiniert die Löscharbeiten. Meine erste Frage an ihn war, was er gerade tut.
Ja, wir sind gerade dabei, in sehr großer Runde hier nochmal die Flüge der Bundeswehr, der Bundespolizei und der Landespolizei hier zu koordinieren, weil wir die Maschinen nochmal aufgestockt haben.
Das heißt, Sie sind im Lagezentrum?
Genau, ich sitze hier im Lagezentrum und wir koordinieren gerade nochmal die Löscheinsätze, praktisch unser Fliegerstaffel hier.
Es gibt eine erste Entwarnung. Wie haben die Einsatzkräfte das geschafft, dass nach Tagen des Großbrandes diese erste Entwarnung gegeben werden konnte?
Also eine Entwarnung ist es nicht. Es ist das erste Mal die Situation, dass wir das Feuer eingekettelt haben. Also wir haben eine Schlinge drum gelegt. Ob diese Schlinge hält, das wissen wir zurzeit noch nicht. Im Moment hält sie. Darum sind diese Flieger für uns unglaublich, also die Hubschrauber unglaublich wichtig. Besonders der Merlin 2 der Landespolizei spielt hier eine große Rolle für uns, weil er mit Wärmebildtechnik ausgestattet ist und mit uns immer live hier ins Lagezentrum überträgt, wo sich die Feuersituation hinbewegt. Und der große Erfolg, also trotz allem, den wir bis jetzt hier geschafft haben, nämlich erstens, dass wir die Orte gesichert haben, wir sind weiter von den Orten weggerückt, wir haben jetzt auch erst Evakuierung aufgehoben im Laufe des Tages, können einige in ihre Häuser zurück. Das kommt aus der guten Zusammenarbeit hier wirklich aller Partner. Landespolizei, Bundespolizei, Bundeswehr, ein ganz wichtiger Partner im Moment hier für uns, die alle hier unter meiner Einsatzleitung das sehr, sehr gut machen und toll koordinieren.
Trotzdem hat es ja doch einige Tage gedauert. Woran hat es da gehakt, Herr Sternberg?
Naja, als 2013 die Bundeswehr dieses Gelände hier verlassen hat und das Gelände dann an eine andere Bundesbehörde übergeben hat, ist auch die damalige Berufsfeuerwehr hier abgezogen worden, die natürlich hier am Standort ganz andere Löschtechnik hatte wie eine normale kleine ländliche Gemeinde in Mecklenburg-Vorpommern oder in ganz Deutschland. Das heißt, dass wir gänzlich hier in der Region überhaupt nicht mit so einem, ich sag mal, fast 100 Jahre genutzten Truppenübungsplatz umgehen können. Und wir haben die Technik dafür nicht. Dieses Gelände war immer militärische Sperrzone. Wir dürfen auch heute eigentlich nicht in dieses Gelände. Es ist ein Kategorie 4 Gebiet. Das heißt, im Brandfall auf 1000 Meter nicht nähern. Sowohl aus der Luft wie auch von Landesseite. Und das ist für uns ein Riesenproblem. Und es hat gedauert, weil wir einfach hier durch die so schnelle Ausdehnung des Feuers, die vielen Explosionen, die wir in den Feuerstellen auch gehört haben, also im Brandherd gehört haben, natürlich erstmal hier alle Kräfte koordinieren mussten und auch gucken mussten durch den ständig wechselnden Wind, der erschwerend dazu kam und das Feuer immer wieder auch angefacht hat in alle möglichen Richtungen, wie wir die Gesamtsituation hier koordinieren. Es ist eigentlich, auch wenn 4 Tage sich lange anhören, mit dem, was wir hier bewegen, sind 4 Tage nicht viel. Wir bewegen hier die letzten 4 Tage die ersten zwei Tage 2000 Menschen pro Tag im Vierschichtsystem und seit heute über 3000 Menschen.
Ich will Ihre Anstrengungen da auch gar nicht in Frage stellen, Herr Sternberg. Ich stelle allerdings fest an Ihren Ausführungen, es gibt einen Mangel bei der Feuerwehr. Sie sind, was Feuerwehrkräfte angeht, nicht mehr so gut ausgestattet und es mangelt vielleicht ein bisschen an Transparenz in ehemaligen Sperrgebieten des Militärs, der Bundeswehr.
Also es fehlen die Feuerwehrkameradinnen und Kameraden, die früher hier als Berufsfeuerwehr es hauptamtlich gemacht haben. Das ist richtig. Ehrenamtliche Kameraden haben wir hier in der Region viele, sehr engagiert, aber wir haben eben nicht die technische Ausstattung. Und zum Beispiel ein gepanzerter Unimog zum Beispiel, das wären wirklich Lösungen, die wir brauchen, um zum Beispiel wenigstens überhaupt ins Gelände zu fahren, wo es nicht brennt, um zu erkunden. Alles das haben wir nicht.
Wenn die Löschkräfte jetzt weiterarbeiten und Sie haben ja noch viel zu tun, wie gefährlich ist der Einsatz für Sie?
Also es gibt eine Sache, die wir hier ausgegeben haben. Die 1000 Meter zum Brandgebiet werden eingehalten durch alle Kräfte, damit niemand was passiert. Und das toi, 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 die letzten vier Tage ist keiner unserer Kameraden hier zu Schaden gekommen. Wir haben das alles gut im Blick und darum jetzt die Bundeswehr eben mit schwerer gepanzerter Technik. Die können näher ran mit der gepanzerten Technik und so kriegen wir in guter Abstimmung das hin. Ich beschreibe es mal bildlich. Die Bundeswehr stürmt vor und wir fahren hinterher sozusagen.
Und wann dürfen die letzten Bewohner der evakuierten Dörfer damit rechnen, in ihre Häuser zurückzukehren?
Das sehen Sie mir nach. Wir bewerten die Lage immer im 6-Stunden-Rhythmus in großer Runde. Also es ist in jeder Lagebesprechung Thema und das kann ich abschließend noch nicht sagen. Ich behalte mir sogar vor, weite Evakuierungen vorzunehmen, wenn sich das Feuer in andere Richtungen ausdehnt und vielleicht diese Regel, wo wir es heute Morgen praktisch drin gefangen haben, doch überspringen, könnte es immer noch wieder passieren, dass wir weite Evakuierungen durchführen müssen.
Stefan Sternberg von der SPD, Landrat im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Er koordiniert die Löscharbeiten beim Waldbrand von Lübtheen. Sie gilt als eine der größten Parteispendenaffären Deutschlands. Die Affäre um den inzwischen suspendierten Oberbürgermeister von Regensburg, Joachim Wollbergs. Er musste in Untersuchungshaft und vor Gericht, weil ihm vorgeworfen wurde, Parteispenden entgegengenommen zu haben und einem örtlichen Bauunternehmer dafür ein großes Bauprojekt zugeschanzt zu haben. Joachim Wollbergs wurde deshalb vom Amt des Oberbürgermeisters suspendiert. Aus seiner Partei, der SPD, ist er ausgetreten. Heute wurden vor dem Landgericht Regensburg die Urteile gegen Wollbergs und den Bauunternehmer sowie gegen zwei andere Beteiligte gesprochen. Und mein Kollege Kilian Neuwert ist aus Regensburg jetzt zugeschaltet. Er hat die Affäre und auch den Gerichtsprozess und die Urteilsbegründung heute verfolgt. Herr Neuwert, wie sind die Urteile ausgefallen?
Ja, Joachim Wollbergs ist schuldig gesprochen worden in zwei Fällen der Vorteilsannahme. Er bleibt allerdings straffrei. Von allen weiteren Vorwürfen ist er heute freigesprochen worden. Der mitangeklagte Bauunternehmer, der hat eine 10-monatige Freiheitsstrafe erhalten, die zur Bewährung ausgesetzt wurde, und eine Geldauflage. Er muss insgesamt 500.000 Euro an soziale Initiativen in der Stadt zahlen. Die beiden weiteren Angeklagten, das eine ist der ehemalige Geschäftsführer des Bauunternehmers, das andere ein Kommunalpolitiker, der auch verwickelt war in diese Affäre. Da gab es einen Freispruch und eine Geldstrafe.
Wie hat die Vorsitzende Richterin diese Urteile begründet?
An der Stelle würde ich mich gerne auf Joachim Wollbergs, also auf den suspendierten ehemaligen SPD-Oberbürgermeister von Regensburg, konzentrieren, also auf den maßgeblichen Hauptangeklagten. Die Kammer meint mit diesen zwei Fällen der Vorteilsannahme Spenden aus den Jahren 2015 und 2016. Damals war er bereits im Amt. Insgesamt geht es da um rund 150.000 Euro. Das ist in etwa immer noch ein Drittel der gesamten Spendensumme, die in diesem Verfahren eine Rolle gespielt hat. Und nun sagt die Vorsitzende, de facto hätte Wohlbergs diese Spenden so nicht annehmen dürfen. Offenbar hat sie seine Ausführungen vor Gericht aber für glaubwürdig gehalten und gesteht ihm zu, dass er nicht gewusst hat, dass er da nicht korrekt gehandelt hat. Sie gesteht ihm also quasi einen Irrtum zu. Und sie sagt außerdem, dass Wohlbergs aus Sicht der Kammer nie Entscheidungen von den Spenden des Bauunternehmers abhängig gemacht hat. Und deshalb, so lautet stark verkürzt die Argumentation, ist er zwar schuldig, bleibt aber straffrei.
Das heißt aber de facto, dass die Vorwürfe der Korruption sich eigentlich in Luft aufgelöst haben? Oder wie muss ich das verstehen?
Ja, das würde ich tatsächlich so nicht ganz sagen. Sie sind nun erstinstanzlich juristisch bewertet worden. Und das Gericht kommt durchaus zu dem Schluss, dass die Spenden über ein Strohmann-System geflossen sind, so wie das die Staatsanwaltschaft hier immer in den Raum gestellt hatte. Es ging darüber hinaus um weitere Vorteile, etwa Renovierungsarbeiten, die dieser Bauträger kostengünstiger für den Oberbürgermeister übernommen hat, oder Vergünstigungen bei privaten Wohnungen. Und da hielt das Gericht die Argumentation des Kommunalpolitikers für so plausibel, dass er davon nichts gewusst hatte und sich dafür, da zitiere ich ihn jetzt, vielleicht auch zu wenig interessiert hat. Und das ist wirklich zentral. Das Gericht erkennt in diesem Zusammenhang einfach keinen Punkt, dass er sich durch die Spenden veranlasst gesehen hat, im Sinne dieses mitangeklagten Bauträgers zu entscheiden und ihn bei konkreten Projekten zu bevorzugen.
Manche Medien sprechen ja mittlerweile sogar von einem quasi Freispruch jetzt für Joachim Wohlbergs. Wie hat der denn eigentlich reagiert?
Wir haben ihn sehr emotional erlebt heute, vielleicht auch ein wenig überfordert angesichts der monatelangen Anspannung in diesem Verfahren. Nachdem das Urteil verkündet worden ist, hat die Kammer eine kurze Pause gemacht. Wohlbergs hat dann den Saal verlassen, sofort hat sich eine Traube von Journalisten gebildet und er hat dann in die Kameras gesagt, wer jetzt immer noch behaupte, er sei ein korrupter Politiker, der müsse sich fragen lassen, was da eigentlich los sei. Er sei schlimmer behandelt worden als Dreck. Das Wort, das er da tatsächlich verwendet hat, das spare ich mir an dieser Stelle.
Hatten Sie als journalistischer Begleiter, der das Ganze ja auch schon länger begleitet, recherchiert und darüber berichtet, hatten Sie mit einem solchen Urteil gerechnet, Herr Neuwert?
Naja, offen gesagt hat mich dieses Urteil dann doch überrascht, auch wenn ich heute Morgen noch fast alles für möglich gehalten habe. Die Kammer, und sehen Sie mir nach, dass ich da vielleicht etwas wertend werde, die hat hier aber ganz sicher ein weises Urteil gesprochen. Warum? Weil sie die harte Zeit, vielleicht auch das Leid der Angeklagten betrachtet hat und das eingerechnet hat bei der Überlegung, keine Strafe für Wohlbergs zu verhängen. Also da sprechen wir über 6-wöchige Urhaft in seinem Fall, die belastenden Ermittlungen seit 2016. Und er stünde jetzt vor den Trümmern seines Lebens, so die Vorsitzende. Das ist sicher die eine Seite des Ganzen. Die andere ist, dass dieses Urteil, um das zu verstehen, um das auch interpretieren zu können und zu wollen, schon viel juristische Kenntnis abverlangt, warum dieses Gericht zwar wichtige Punkte dieser Vorwürfe als erwiesen ansieht, wie zum Beispiel dieses Strohmann-System, die aber dann letztlich trotzdem nicht zu einer Verurteilung führen.
Sie haben es gesagt, die Richterin hat so etwas wie Mitleid geäußert mit dem Beschuldigten und hat wohl auch, das habe ich in der ersten Berichterstattung gelesen, die Staatsanwaltschaft für zu einseitige Ermittlungen quasi gerügt. Wird das ein Nachspiel haben?
Ja, das bleibt ganz konkret abzuwarten. Es war tatsächlich nicht das erste Mal, dass sich die Vorsitzende in diese Richtung geäußert hat. Sie hat die Staatsanwaltschaft im laufenden Verfahren immer wieder kritisiert, und zwar ganz maßgeblich wegen zwei Punkten. Da ging es zum einen um Grundrechtsverstöße, weil beispielsweise Telefongespräche der Angeklagten mit ihren Verteidigern abgehört worden sind und dann nicht wie vorgeschrieben gelöscht worden sind. Und zum anderen, weil abgehörte Telefonate falsch verschriftet wurden von den Ermittlern, und zwar sinnentstellend, und dann quasi so ein wenig das Ganze aus dem Kontext gerissen zu den Akten gelangt ist.
Dankeschön. Dankeschön an Kilian Neuwert live aus Regensburg. Die Integration von Ausländern gelingt am besten über den Job, heißt es oft. Wer eine Arbeit in Deutschland hat, der knüpft Kontakte mit deutschen Kolleginnen und Kollegen, lernt die Sprache besser und fühlt sich auch als anerkannter Teil einer Gemeinschaft. Ein solches Musterbeispiel an gelungener Integration findet sich in einer Kleinstadt in Fröndenberg im östlichen Ruhrgebiet. Hier hat eine Flüchtlingspatin mit 3 geflüchteten syrischen Frauen einen arabischen Party-Service gegründet. Nefisa Kocht heißt er, und meine Kollegin Christine Tova hat ihn besucht.
Gülicin Saleh und Amal Al-Ahmad stehen in ihren roten Schürzen an einem Metalltisch in der Mitte einer professionell eingerichteten Küche. Karin Ekay, die sich als Patin um Geflüchtete in der Kleinstadt Fröndenberg an der Ruhr kümmert, hat sie auf ihrem Bauernhof extra für den Partyservice eingerichtet. Heute haben die beiden Köchinnen alle Hände voll zu tun. Während Amal Al-Ahmad Kichererbsenteig zu kleinen Bällen formt und in das heiße Fett der Fritteuse taucht, verstreicht Gülicin Saleh kunstvoll dunkelroten Auberginendip auf einem Teller.
Wir haben zwei Aufträge, muss wir schaffen um 4 Uhr und unsere Kollegin heute kann nicht kommen.
In 2 Stunden muss das Essen ausgeliefert werden. Das könnte knapp werden. Doch Nada Homsida Dicky, die für die Organisation zuständig ist, bleibt entspannt. Sie weiß, dass die Frauen ihre Arbeit im Griff haben. Dass die Syrerin, die seit über 25 Jahren hier lebt, mal einen Partyservice gründen würde, hätte sie nicht gedacht. Eigentlich ist sie Heilpraktikerin. Den neuen Zusatzjob hat sie ihrem Engagement in der Fröndenberger Flüchtlingshilfe zu verdanken und ihrer Mitstreiterin Karin Ekay. Die beiden Freundinnen haben sich das Integrationsprojekt zusammen ausgedacht und hatten dabei besonders die geflüchteten Frauen im Blick.
Dann haben wir überlegt, okay, am besten durch dem Essen, ne? So, man kann sowas machen. Dann waren wir sehr oft auf Gemeindefest, auf Bauernfest und dann kam sehr oft die Nachfrage, ob wir nicht auch was Privates machen. Und dann haben wir überlegt, ob das nicht gut wäre, dann auch so die Möglichkeit für Flüchtlingsfrauen halt Job zu anfangen. Für mich war das ein bisschen schwierig am Anfang. Ich habe nie sowas gemacht in Gastronomie.
Das war vor 2 Jahren. Mittlerweile läuft es ziemlich gut bei Nefisa Kocht, was übrigens übersetzt die Köstliche heißt. Und die Auftraggeber kommen längst nicht mehr nur aus der Nachbarschaft, erzählt Nada Homsida Dicky.
Wir haben zum Beispiel für internationalen Frauenfilmfestival in Dortmund gemacht, für 150 Leute. Da sind wir richtig stolz drauf. Ja, Rotary Club und kleinere Geburtstagsfeier auch.
Wenn der Partyservice weiter so erfolgreich ist, sollen die syrischen Köchinnen die Firma bald übernehmen und allein weiterführen. Nada Homsida Dicky versucht sie so gut es geht, darauf vorzubereiten.
Ich erzähle immer alles, die Probleme beim Steuerberater oder mit dem Jobcenter, dass sie auch wissen, was läuft Hintergrund, nicht nur das Kochen.
Doch bei Nefisa Kocht geht es nicht nur ums Geschäft. Mittlerweile sind die Frauen auch eng miteinander befreundet. Nach der Arbeit bleiben sie oft noch einige Zeit zusammen und sprechen über das, was sie bewegt.
Wir sitzen hier in der Küche 4-5 Stunden, reden wir alles Mögliche. Also über die Kindererziehung hier in Deutschland, über diesen neuen Anfang, über den Schmerz von Land, das sie verlassen haben und so weiter. Und das versuchen wir immer irgendwie zu bearbeiten.
Für Gülicin Saleh, Amal Al-Ahmad und ihre Kollegin Leila Al-Muhammad ist Nefisa Kocht viel mehr als nur ein Job. Sie werden wertgeschätzt, sind mit ihren Sorgen nicht allein und verdienen ihr eigenes Geld. Und auch ihre Familien ziehen mit, erzählt Gülicin Saleh, die heute sogar hier ist, obwohl ihr Sohn Geburtstag hat.
Ich habe gesagt, heute ich habe wichtige Arbeit. Hat gesagt, okay, alles klar. Um 8 Uhr. Wir alle feiern zusammen. Meine Familie sind glücklich, ihre Mama arbeiten.
Wenn es nach Initiatorin Karin Ekay geht, ist die Geschichte von Nefisa Kocht noch lange nicht zu Ende. Sie hat schon wieder neue Pläne für eine leerstehende Gaststätte in einem Nachbarortsteil.
In Fröhmarn gibt es eine Gaststätte, die schon lange leer steht. Also ein Traum wäre es natürlich da, entweder ein Restaurant oder eine Zusammenarbeit mit der örtlichen Dorfgemeinschaft zu machen. Da bin ich momentan mit den Dorfleuten im Gespräch und immer wenn wir uns treffen, träumen wir davon. Vielleicht wird ja irgendwann mal was raus. Das wäre ein Traum.
Große Pläne für die syrische Küche im Ruhrgebiet. Christine Tova berichtete. Und das war's von Deutschland heute.